Diese Folge von Welle Lern Digital kommt aus Bayern, genauer gesagt aus Dillingen an der Donau. Für alle, die geografisch nicht hundertprozentig firm in Bayern sind, das ist so der halbe Weg zwischen Stuttgart und München oder zwischen Ingolstadt und Bodensee. Dillingen ist ein Ort voller Geschichte. Wer mehr über die Kirchen, die erste große, voll ausgeprägte Jesuitenuniversität oder anderes wissen will, dem empfehle ich den Wikipedia-Artikel. Wir springen nämlich gleich in die Gegenwart und erfahren mehr über die Alp und ihre Arbeit. Die Alp, das ist in Dillingen die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung. Und weil wir dort so viel sehen und hören konnten, gibt es gleich zwei Gespräche aus Dillingen in diesem Podcast. Eine kleine Vorschau auf unsere Themen. Wir enden mit unserer Rubrik Hashtag trotzdem. Die hatte bisher auf meinem Zettel einen sehr inoffiziellen Arbeitstitel, nämlich Muffins statt Prinzregententorte, wie eine Marktlücke eine ganze Fortbildungsreihe inspirierte. Das ist auf jeden Fall, hoffe ich, sehr neugierig machend, denn es lohnt sich, mehr über dieses Projekt hinter der kulinarischen Metapher zu erfahren. Davor haben wir unsere Sprachnachrichtenrubrik Lern Level Up, heute mit der Frage: Hat sich dein Bild davon, was Medienkompetenz bedeutet, in den letzten Jahren verändert? Und gleich zu Beginn ein Dialog zwischen zwei Staatsinstituten, die gemeinsam in Bayern die digitale Transformation für die Schule gestalten. Wenn man nach Dillingen kommt, ist man fast ein bisschen erschlagen von den vielen historischen Gebäuden, in denen dort auch die Akademie untergebracht ist, um die es jetzt gehen wird. Für alle, die sich ein Bild machen wollen, ganz wörtlich, die können auf YouTube bei Lern Digital ein kleines Video finden. Wir haben einen Rundgang vor Ort gedreht und da gibt es dann den ein oder den anderen Einblick in die Gegebenheiten. Für den Podcast gleich könnt ihr euch das so vorstellen: Wir sind in einem Gebäude, sehr historisch, ich glaube, es war mal so eine Art Kirche oder Kapelle. Und mitten rein hat man quasi ein Gebäude ins Gebäude und einen sehr, sehr großen Raum in dieses Gebäude gestellt. Das ist ein sehr, sehr modernes Studio, mit dem kann man Fernsehen machen quasi oder Webstreamen oder, wenn man wie wir nur für Audio da ist, auch ein Podcast. Wir saßen also unter besten Bedingungen beisammen und haben damit jetzt eine Tiefenbohrung gemacht zur Frage: Wie macht Bayern das mit der Gestaltung der digitalen Transformation für die Schulen? Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen gleich zwei Staatsinstituten? Das gehen wir gleich Schritt für Schritt erklärt durch mit den beiden, die es wissen müssen, weil sie in diesen Instituten arbeiten. Ganz kurz nochmal vorweg, damit man die Buchstaben zusortieren kann, das ISB und das ALP. Wir haben einmal als Gesprächsgast Matthias Stein da. Er arbeitet im Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. Das ist das ISB, sitzt in München und Matthias Stein leitet dort die Medienabteilung. Dann die ALP oder kurz ALP, vertreten in diesem Podcast von Johannes Schachaneder. ALP steht für Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, sitzt im besagten Dillingen. Und der Johannes Schachaneder ist Leiter der Abteilung Digitale Bildung 1, Medienpädagogik und KI. Los geht's! Wir sitzen in Bayern, genauer gesagt in Dillingen, zusammen und wollen über die Art und Weise reden, wie in Bayern die Lehrerfortbildung, die Schulentwicklung, die Arbeit an der digitalen Transformation organisiert ist. Dafür sitze ich zwischen Matthias Stein und Johannes Schachaneder. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass wir das Gespräch führen können. Die erste Frage in dieser Podcast-Reihe lautet immer: Erinnert ihr euch an eine Gelegenheit, bei der ihr gesagt habt, hier findet gerade Lernen statt und so müsste doch Lernen eigentlich immer sein? Wir fangen mal an mit dem Hausherrn, bei dem wir zu Gast sind, bei Johannes Schachaneder.
Ja, beim Lernen, nachdem wir ja eine Akademie für Lehrerfortbildung sind, gehe ich mal in den Erwachsenenbereich des Lernens. Und wir haben immer im Herbst eine Tagung, die nennt sich mittlerweile Schule Digitaltage mit 200 Teilnehmern. Die war jetzt zuletzt im letzten September 2025 mit dem Schwerpunkt individualisiertes Lernen. Das ist eine dreitägige Tagung, gibt es am Mittwoch Impulsvorträge und am Donnerstag war es ganz nett, weil da haben wir was Neues auch mal probiert. Da haben wir nämlich sogenannte Working Spaces mit Infopoints ausprobiert, 3 Stunden lang, wo dann die Kolleginnen und Kollegen dann auch tatsächlich an konkreten Unterrichtsvorbereitungen arbeiten konnten, auch natürlich immer mit dem Blick auf den lernförderlichen Einsatz digitaler Medien, dabei auch unterstützt wurden von Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus bei der Nutzung gewisser Werkzeuge. Und das war für uns mal ein bisschen Neuland in dem Ausmaß, in dem zeitlichen Ausmaß, das so zu machen. Und es hat aber sehr gut funktioniert, weil da wirklich echte Kollaboration auch stattgefunden hat.
Und Lernen stand wahrscheinlich gar nicht oben drüber, sondern die haben an Materialien gearbeitet, die sie sowieso machen mussten?
Die haben an Materialien gearbeitet, die sie in den nächsten Tagen so in ihrem Unterricht dann auch gut haben einsetzen können. Also von daher war es nicht nur, wir üben mal irgendwie auf eine Metaebene, sondern da wurde es ganz konkret.
Zweites Beispiel sammeln wir ein von Matthias Stein.
Ja, mir fällt ein Beispiel, wo ich bei einer Werkstatttagung der Stiftung Bildungspakt Bayern teilnehmen durfte. Dort im Rahmen des Schulversuchs KI at School war der Professor Witzke und er hat Unterrichtsbeispiele gezeigt, wie Schülerinnen und Schüler KI im Mathematikunterricht der siebten Klasse eingesetzt haben. Das waren videografierte Beispiele, die wurden hier gezeigt. Und da hat mich ein Beispiel sehr beeindruckt, weil hier sehr deutlich wurde, was sind die Chancen, die beispielsweise auch im Werkzeug künstliche Intelligenz liegen, in den Chatbots oder in den generativen Sprachmodellen. Und zwar ging es um die Innenwinkelsumme des Dreiecks. Sie sollten die KI fragen, welche Beweise gibt es, um die Innenwinkelsumme des Dreiecks von 180 Grad zu beweisen. Und da gab es so eine Schülerinnengruppe, die sehr intensiv das gemacht hat und offensichtlich sehr leistungsstark war. Und dann hat die Schülerin dann sich gefragt, gilt das eigentlich immer, dass die Innenwinkelsumme im Dreieck 180 Grad ist? Und dann sagt die Mitschülerin, ach, da fragen wir doch mal ChatGPT. Und die Schülerin hat das dann gefragt, gilt das immer? Gibt den Prompt dann ein und dann antwortet ChatGPT, nein, das gilt nicht immer, das gilt nur in der euklidischen Geometrie. Und man hört dann die Schülerin, hä, was ist denn das? Euklidische Geometrie, das habe ich noch nie gehört. Fragen wir mal ChatGPT. Und dann hat man sie gefragt, was heißt euklidische Geometrie? Dann wurde das erklärt, das ist die Geometrie in der Ebene und auf Kugeln haben Dreiecke eben keine Innenwinkelsumme 180 Grad. Also hier hat eine Gruppe von Schülerinnen etwas dazugelernt, was im regulären Mathematikunterricht der siebten Klasse, einem konventionellen Setting, sage ich jetzt mal, möglicherweise so nicht stattgefunden hätte.
Lernen als herausfinden.
Mhm. Genau.
Vielen Dank für die ersten konkreten Beispiele. Jetzt wechsle ich ganz stark die Ebene, nämlich so ganz groß auf die Institutionsebene. Ich muss gestehen, ich komme aus Hamburg. Das heißt, in der Vorbereitung musste ich erstmal gucken, wie funktioniert das hier in Bayern? Und dann habe ich überlegt, vielleicht bin ich nicht der Einzige, der nochmal die Erklärung in Kurzform gebrauchen kann. Warum es denn hier zwei Staatsinstitute gibt? Ist das überhaupt ein Staatsinstitut, das andere? Wie heißen die? Und ich habe mir aber jetzt das einfach gemacht. Ich lasse das einfach euch nacheinander erklären. Matthias Stein kommt nämlich ja vom ISB und das ist das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. Und danach werde ich Johannes Scharaneder fragen, was macht die ALP, die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung? Und danach würde ich auch noch wissen, wie arbeiten die zusammen und wie sind die Aufträge aufgeteilt? Insbesondere zur Frage, wie bearbeiten wir die digitale Transformation? Also wir fangen mit dem ISB an. Ich weiß, ihr sitzt in München. Und was ist euer Auftrag?
Ja, das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung ist, wie der Name schon sagt, für Bildungsforschung zuständig. Da sind wir bei dem Thema von Lernen digital und den Kompetenzverbünden. Wir tragen als einziges Landesinstitut in Deutschland Bildungsforschung auch im Namen. Sollte oder ist Teil der DNA am ISB. Wir haben als Großauftrag, regelmäßigen Großauftrag, die Abschlussprüfungen, die zentralen Abschlussprüfungen in Bayern zu entwickeln am ISB. Wir konzipieren und entwickeln die Lehrpläne, die in Bayern an den verschiedenen Schularten, in den verschiedenen Fächern gelten. Und jetzt in meinem Bereich der Medienabteilung, wir erstellen Konzepte, wir erstellen Unterrichtsmaterialien, die sozusagen dann im Unterricht eingesetzt werden können.
Inwieweit wird die Forschung auch als Forschung selber betrieben?
Wir haben einerseits im ISB eine Grundsatzabteilung und eine Qualitätsagentur als eigene Abteilungen. In der Grundsatzabteilung finden auch empirische Forschungen, Begleitungen auch von Konzepten und Schulversuchen des Staatsministeriums statt. Zum Beispiel haben wir in Bayern die 1:1-Ausstattung, die digitale Schule der Zukunft, die von der Grundsatzabteilung auch wissenschaftlich evaluiert wird. Alle Jahre da Umfragen auch stattfinden, wie die Konzepte wirken. Und wir haben seit 2024 auch ein Transferzentrum evidenzbasierte Bildungsforschung eingerichtet, um hier eine Koordination, eine Systematisierung und auch den Ausbau des Wissenschaftspraxistransfers am ISB, aber auch für die Politik, also für das Staatsministerium, hier ja zu institutionalisieren.
Wie ist in der, wenn ich jetzt ein Organigramm mir vorstellen würde, wie ist jetzt das Thema Medien und Digitalisierung jetzt verortet?
Wir haben am ISB zwei Abteilungen. Die tatsächlich größte Abteilung am ISB ist die Bayern Cloud Schule und IT Service Management Abteilung, kurz abgekürzt BIT, die das Angebot der Bayern Cloud Schule technisch weiterentwickelt, betreut, managt das ganze IT Service Management für die Angebote in der Bayern Cloud Schule macht. Und wir haben die Medienabteilung, die die pädagogischen Konzepte entwirft, die das Projekt der digitalen Schule der Zukunft begleitet. Wir haben ein eigenes KI-Referat in der Medienabteilung. Wir agieren ähnlich auch wie die Grundsatzabteilung am ISB schulartübergreifend. Wir bieten Konzepte für alle Schularten, teilweise auch spezifisch für Schularten an. Daneben gibt es am ISB eben auch die Schulartabteilungen. Also wir haben eine Abteilung für Grundschule, Mittelschule, Förderschule und für Inklusion, die GMFI. Dann haben wir die Abteilung für Realschulen, wir haben die Abteilung fürs Gymnasium und Berufsschulen.
Danke für den Überblick. Wir wechseln nach Dillingen, wo wir gerade auch sitzen. Was macht die ALB in Abgrenzung zum ISB?
Ja, das, was auch im Namen steht, nämlich Lehrerfortbildung und Qualifizierung für Personalführungsaufgaben. Also wir sind auch ein Landesinstitut, beide, wenn man so will, formal gesehen eine nachgeordnete Behörde unseres Kultusministeriums und sind eben genau für diese zwei Dinge auch zuständig. In Bayern gliedert sich ja die Lehrerfortbildung in verschiedenen Ebenen, zentrale Lehrerfortbildung, regionale Lehrerfortbildung. Dann gibt es auch noch die lokale und die schulinterne und wir sind eigentlich der größte Player auf der Ebene der zentralen Lehrerfortbildung, zuständig für alle Schularten und alle Fächer bis auf Religion und Sport. Dafür gibt es eigene Institute und vor allem auch zuständig für die Qualifizierung schulischer Führungskräfte.
Wie ist hier das Thema Medien und Digitalisierung verortet?
Wir haben mittlerweile 7 Abteilungen, sind auch stark gewachsen in den letzten Jahren, personell sehr stark gewachsen. Damals noch vor der Corona-Pandemie mit 5 Abteilungen, jetzt wie gesagt mittlerweile 7 und 2 davon kümmern sich um digitale Bildung. Eine mehr mit Schwerpunkt auf Unterrichten und medienpädagogische, fachdidaktische Fragen beim lernförderlichen Einsatz digitaler Medien und eine mehr mit dem Fokus auf technische und ausstattungsmäßige Fragen.
Stark gewachsen heißt das, es sind Abteilungen und Ressourcen dazugekommen oder ist was verschoben worden?
Nein, es ist viel dazugekommen. Also wir haben ja eine Zeit hinter uns, die mittlerweile auch zu Ende ist, wo Digitalisierung sehr viele Ressourcen auch dann ermöglicht hat. Da sind wir natürlich jetzt nicht mehr. Da spielt natürlich auch die politische Großwetterlage und die Haushaltssituationen damit eine Rolle. Aber gerade auch aus der Corona-Pandemie heraus ist bei uns im Rahmen von Digitalisierung extrem viel passiert. Unter anderem auch das Studio, in dem wir heute hier sitzen.
Da mache ich gleich mal Werbung, dass wir auch ein kleines Video hier produziert haben in Dillingen, das man sich über die Social-Media-Kanäle von Lernen Digital anschauen kann. Und da kriegt man eine Idee, weil ich würde gar nicht erst anfangen, es beschreiben zu wollen, weil es sehr groß und eindrücklich ist, wo wir hier gerade sitzen. Es könnte auch ein Fernsehstudio sein. Jetzt habe ich eine Idee und das klang jetzt erstmal sehr sauber aufgeteilt. Müssen die beiden Institute überhaupt zusammenarbeiten? Wer will anfangen?
Ich mache gleich weiter. Ja, müssen Sie und tun Sie auch ganz intensiv. Ich habe ja ganz am Anfang bei der Einstiegsfrage auf diese Tagung hingewiesen, Schule Digitaltage. Das ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, wo wir sehr intensiv auch mit dem ISB kooperieren. Die Tagung wird nämlich in Kooperation auch vorbereitet mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus beiden Häusern. Bei den Schule Digitaltagen stand beispielsweise auch dieses sogenannte K+5-Modell im Fokus, das ein Konzept ist, das praktisch im ISB entwickelt worden ist und bei uns dann in die Multiplikation geht. Und das ist so eigentlich der Klassiker, den wir in vielen Bereichen haben. Konzeptentwicklung ISB, Multiplikation in die Lehrerfortbildung und die Schaffung entsprechender Lehrgangsformate dann bei uns im Haus.
Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Also im ISB sagt ihr, wir brauchen jetzt mal ein Konzept oder gibt es da schon irgendwelche Rückkopplungen vorher?
Ja, die Aufträge oder auch zur Konzeptentwicklung oder Materialerstellung, die entstehen oder die werden entwickelt gemeinsam auch mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Wir haben zum Beispiel das Projekt Digitale Schule der Zukunft in Bayern mit der 1:1-Ausstattung, wo auch ein Förderprogramm dahinter steht. Geräte sind aber das eine und dann kommt natürlich auch irgendwann der Auftrag so, und wie setze ich jetzt diese Geräte zielführend ein? Und da haben wir in Bayern am ISB nach einem Auftrag auch, der mit dem Kultusministerium dann abgestimmt war und auch eng zusammen mit dem Kultusministerium entwickelt, das K+5-Modell, wo eben die Prinzipien guten Unterrichts oder die Kennzeichen guten Unterrichts nochmal speziell auf den Einsatz digitaler Endgeräte im Unterricht fokussiert wurden. Zum Beispiel das K steht für Klassenführung. Und dann ist die Frage, ja, es gibt nochmal Classroom-Management und Klassenführung im ganz normalen Unterrichtssetting, das ist ein Thema. Aber wenn ich in einer Klasse unterrichte, die 1:1 ausgestattet ist, dann sind gewisse Dinge zu beachten, dass das funktioniert. Es kann nicht jede Lehrkraft in einer Klasse die Dateien in unterschiedlichen Systemen ablegen. Das muss geregelt sein. Die Schüler müssen wissen, wo die Dateien hinkommen. Und da haben wir Hilfestellungen entwickelt, wie hier guter Unterricht in einer digitalen Welt entstehen kann. Wir sind aber nicht ein Institut, das Multiplikationsstrukturen hat und deswegen ist dann unser natürlicher Ansprechpartner für die Multiplikation die Akademie in Dillingen und dann eben halt konkret für die Medienabteilung am ISB dann auch die Kolleginnen und Kollegen in den Digitalabteilungen an der Akademie.
Weiß die Akademie, also weiß die ALB schon, was auf sie zukommt oder ist das sozusagen, kommt irgendwann ein Konzept raus und ein Auftrag und es muss dann in der ALB umgesetzt werden?
Nein, die ALB weiß in der Regel, was auf sie zukommt, weil auch unser Staatsministerium mittlerweile so agiert, dass wenn sie Aufträge ans ISB gibt, auch gleich die Lehrerfortbildung, die sie ja in der Regel danach gleich anschließt, dann auch gleich mit beauftragt. Und wir dann in vielen Bereichen auch von Anfang an sozusagen zusammen mit am Tisch sitzen, mit unserer jeweiligen Aufgabenperspektive natürlich. Mhm. Weil auch wir brauchen für manche Dinge einen gewissen Vorlauf auch. Präsenzveranstaltungen, wir sind ja ein Tagungshaus, wir haben ja hier 280 Betten auch und haben im Jahr 4.500 Veranstaltungen, wovon sich ein Drittel auf klassische Präsenzformate hier im Haus erstreckt, zwei Drittel auf Online-Formate, 250.000 Teilnahmen. Also um das einzuordnen, ungefähr doppelt so viel, wie es staatliche Lehrkräfte in Bayern auch gibt. Das braucht bei manchen Dingen auch einen gewissen Vorlauf, gerade bei Präsenzveranstaltungen. Und von daher ist es für uns immer wertvoll, auf den Anfang an gleich mit eingebunden zu sein, dass wir uns auch darauf einstellen können.
Bei einer Tagung von Lern Digital gab es mal ein Podium, auf dem wurde ganz viel genickt zu dem Satz, dass dieses ko-konstruktive Vorgehen, dass das nicht alles nacheinander erst sozusagen passiert, unausweichlich wichtig wäre, um die Komplexität anzugehen und wahnsinnig anstrengend. Wie ist die Erfahrung in Bayern für dieses gemeinsam arbeitsteilig und Zusammenarbeit gestalten?
Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also es kostet Energie, es ist aufwendig. Dillingen und München sind jetzt nicht innerhalb von 10 Minuten gut erreichbar. Also die Treffen oder die Absprachen finden dann auch in der Regel natürlich inzwischen über Videokonferenzen statt. Das macht es dann schon leichter. Aber es müssen Abstimmungsprozesse laufen. Wir haben auch eine etwas andere Verortung am ISB in den Schulkontext hinein. Bei uns wird die Arbeit in der Regel mit Arbeitskreisen organisiert. Wir haben am ISB rund 270, 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wir haben in den einzelnen Abteilungen, auch in der Medienabteilung, sogenannte Arbeitskreise, wo Lehrkräfte mitwirken. Diese Lehrkräfte stehen im unterrichtlichen Kontext. Die sind dann für die Mitwirkung im Arbeitskreis durch Anrechnungsstunden entsprechend freigestellt. Aber da haben wir eine Basis von circa 2.000 bis 3.000 Lehrkräften, die dann in den Arbeitskreisen am ISB sind, also ähnlich wie die ALB. Das, glaube ich, kennzeichnet unsere beiden Landesinstitute, sind wir sehr nah am unterrichtlichen Geschehen dran, geerdet, möchte ich fast sagen, und bekommen hier Impulse auch unmittelbar von den Teilnehmern an Fortbildungen hier an der ALB oder bei uns durch die Lehrkräfte in den Arbeitskreisen mit. Aber wenn man eben diese Strukturen dann eben zusammenbinden will, dann muss man das gut koordinieren, das muss gut geplant sein. Die Schule Digitaltagung ist genauso ein Paradebeispiel, wo das auch sehr gut gelingt. Und da haben sich auch entsprechende Prozessroutinen inzwischen dann eingeschliffen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber es ist positiv gemeint. Also das funktioniert sehr gut und die Kolleginnen und Kollegen wissen, wann, wie, wo sie was zu tun haben. Und die Teilnehmenden, die an den Fortbildungen oder an den Schuldigitaltagen da teilnehmen, sind auch jedes Mal begeistert.
Ja, man kennt sich und auch auf Arbeitsebene kennt man sich gut. Man weiß, wen man anrufen kann, wen man kurz anschreiben kann. Das hilft natürlich viel, dass da auch auf Arbeitsebene vertrauensvolles Verhältnis da ist. Wir tauschen uns auch regelmäßig aus, auch wir beide tauschen uns hier regelmäßig aus und von daher würde ich sagen, funktioniert das ganz gut. Natürlich kommt man immer mal wieder an Problemfälle ran. Wenn irgendwo gehobelt wird, fallen auch Späne, das ist ganz klar. Aber in der Regel, glaube ich, sind wir da ganz gut im Saft.
Jetzt klang eben schon an, dass die Praxis schon auch relativ früh eingebunden ist. Das würde mich nochmal interessieren. Und dann auch noch die Frage, wie die wissenschaftliche Perspektive in diese Arbeitsprozesse eingebunden ist. Das ist da von der Logik wahrscheinlich auch am ISB am einfachsten zu starten.
Ja, also die Produkte oder die Materialien, die bei uns entwickelt werden, konkret wenn sie für den unterrichtlichen Einsatz gedacht sind, die werden natürlich durch die Lehrkräfte, die in den Arbeitskreisen sind, auch im unterrichtlichen Kontext erprobt. Da haben wir schon das erste unmittelbare Feedback. Man ist sich selbst gegenüber doch auch immer sehr kritisch. Das ist, glaube ich, ein Kennzeichen der Lehrkräfte. Sie wollen das ja immer möglichst gut machen. Und wenn Materialien nicht funktioniert haben, dann trägt man das in den Arbeitskreis hinein und dann wird das angepasst, verändert oder verbessert. Das ist also so zum einen der Praxischeck Level 0 oder Level 1, sage ich mal. Wir erproben das aber auch teilweise. Wir haben jetzt zum Beispiel den Digitalkompass entwickelt. Da sind wir dann konkret auch in eine Schule reingegangen und haben das mit Grundschülern erprobt, den Tablet-Kompass für die Grundschule, also schülerzentrierte Materialien, haben dort auch das Feedback von den Lehrkräften eingeholt. Das ist auch dann mal ganz gut, jemanden zu haben, der nicht in dem Entstehungsprozess beteiligt war. Und da ist das also auch sehr geerdet. Was die Zusammenarbeit mit den Universitäten betrifft, ich hatte das Transferzentrum schon erwähnt. Wir haben natürlich durch die Lokalisierung in München gewisse Vorteile. Wir haben die LMU München und die TU München in der Nähe. An der TU München gibt es das Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien, also wo PISA entsteht. Und da hatten wir zum Beispiel im vergangenen Jahr auch ein PISA im Dialogformat, wo das ZIP hier in München uns eingeladen hat und auch Vertreter des Kultusministeriums, wo man sich dann ausgetauscht hat, wo dann also auch der Austausch gelebte Praxis ist. Das Format soll auch wiederholt und fortgesetzt werden. Wir kooperieren mit den Zentren für Lehrerbildung in der Zusammenarbeit, auch hier mit der LMU, sehr eng. Dort gibt es einen Lehrstuhl, wo die Medienpädagogen in Bayern auch das Erweiterungsstudium absolvieren können. Mit diesen Lehrstühlen sind wir sehr eng auch zusammen im Austausch und das findet dann auf dieser Ebene auch statt.
Wie sieht das in der Alp aus? Gibt es da auch irgendwelche Vorläufer, in denen man die Fortbildung entwickelt, testet, Feedback einsammelt?
Ja, das gibt's. Wir machen das in sogenannten Redaktionssitzungen, so nennt sich das bei uns, wo wir Gruppen dann auch zusammenholen, um Fortbildungsformate zu designen. In diesen Redaktionssitzungen sitzen, je nachdem, Lehrkräfte aus verschiedenen Schularten, kommt natürlich auch wieder stark darauf an, was wir eigentlich als Ziel auch uns vorgenommen haben. Sitzen auch Kolleginnen und Kollegen aus dem ISB zuweilen und natürlich auch manchmal auch Personen aus Universitäten. Und wo bei uns im Haus Universitäten sehr stark auch immer mit in Erscheinung treten, das ist natürlich in der Tätigkeit als sogenannter Gastdozent, wie das bei uns heißt. Also dass sie wirklich auch zu uns an die Akademie kommen oder vielleicht auch zugeschaltet werden und dann real in der Lehrerfortbildung selber direkt aktiv sind. Das muss man natürlich auch gut auch immer vorbereiten und vorbesprechen und auf die Zielgruppe sozusagen gut ausrichten. Aber das ist eigentlich unser tägliches Geschäft.
Das klingt jetzt Stand Anfang 2026 eigentlich ja ganz gut und stabil eingespielt, aufgestellt, vorbereitet. Gleichzeitig haben wir ja in dem Themenfeld der digitalen Transformation, wenn man jetzt auch das große Schlagwort KI dazu nimmt, wahnsinnig viel Dynamik drin und auch nicht so ganz viel Sicherheit, was denn da in 5 Jahren, vielleicht teilweise auch nur in 2 Jahren technologisch passiert. Könnt ihr beschreiben, wie ihr so dieses Spannungsfeld zwischen ihr braucht stabile und verlässliche Strukturen und Routinen für die Arbeit und gleichzeitig muss man ja eine gewisse Flexibilität haben für was da kommt, wie ihr das bisher in der Vergangenheit gemanagt habt, dass ihr jetzt überhaupt diesen Zustand erreicht habt und wie ihr denkt, dass es weiter eine Offenheit braucht in diesem Prozess?
Also gerade jetzt im digitalen Bereich, ich habe vorher Corona auch schon mal angesprochen, was bei uns viel verändert hat. Wir haben in dem Zuge eine Stabsstelle Medienpädagogik Didaktik bekommen, vor allem mit dem Fokus auf E-Sessions, so nennen wir videokonferenzbasierte Fortbildungsformate. Und da sind wir in ganz anderen, wesentlich kürzeren Zeiträumen in der Vorbereitung unterwegs. Da sind wir extrem agil und können mehr oder weniger von heute auf morgen Dinge aufgreifen und dann gleich auch mit ausspielen. Wir machen jede Woche ein eigenes E-Session-Programm mit ungefähr 30 plus minus E-Sessions, die wir einem Newsletter, der jeden Donnerstag erscheint, heute ist Donnerstag und Abend erscheint er auch wieder, dann auch an alle bayerischen Schulen kommunizieren und haben alleine in diesen Formaten ungefähr 1000 bis 2000 Teilnahmen pro Woche. Und da können wir wahnsinnig schnell auch sein, weil alles, was im Präsenzbereich ist, braucht bei uns lang Vorlauf. Wir planen in der Regel ein Jahr vorher im Präsenzbereich. Klar kann man immer mal wieder was nachschieben, sind aber da schon extrem ausgelastet. Also auch jetzt in dieser Woche ist unser Haus, was Präsenzveranstaltungen anbelangt, bis an die Kante voll. Könnten also allein aus Ressourcengründen gar nichts mehr nachschieben, aber im Online-Bereich gibt es diese Grenzen eben auch nicht und von daher können wir da extrem flott auch agieren.
Vielleicht kann ich da ein Beispiel ergänzen.
Unbedingt.
Was ich sehr beeindruckend damals fand, die Stabsstelle hat 4 Wochen nachdem ChatGPT Ende November 2022 veröffentlicht wurde, schon im Januar 2023, 4 Wochen später, die erste Online-Fortbildung in den Weihnachtsferien. Am letzten Wochentag der Weihnachtsferien angeboten und das waren über 400 Lehrkräfte aus Bayern und auch anderswo, wissen wir, am Start gewesen. Also das ist vielleicht nochmal so ein Beispiel, wo man merkt, man kann agieren und hat dann auch hier sozusagen die Lehrkräfte, die auch da interessiert sind und holt die dann gleich ab.
Ja, wir haben auch dann gleich ein eigenes Sonderprogramm, nicht nur mit dieser einen singulären E-Session gemacht, sondern wir haben dann auch ein Sonderprogramm herausgegeben für die nächsten paar Monate mit ganz vielen Veranstaltungen auch dazu. Da waren wir extrem schnell her.
Habt ihr so eine Verallgemeinerung, wo ihr sagen könnt, dafür kommen die Leute auch gerne nach Dillingen, da funktionieren diese Präsenzveranstaltungen auch gut, ihr seid immer gut ausgelastet. Das ist jetzt ja was, was auch gerade groß im Wandel ist. Wofür kommen die Leute? Vielleicht auch für längere Zeit und über längeren Weg. Bayern ist sehr groß nach Dillingen. Und wo sagt ihr, wofür funktionieren diese Online-Formate besser?
Ja, bei uns herrscht im Haus sowas wie eine Klausuratmosphäre. Macht allein schon das Gebäude. Es ist ja eine ehemalige Jesuitenuniversität, ein sehr historisches Gebäude. Und man ist gewissermaßen hinter Klostermauern eingesperrt, wenn man so will, und damit gut abgeschottet vom schulischen Alltag und kann sich auch wirklich mal länger mit Dingen dann auch beschäftigen. Das ist natürlich ganz anders wie jetzt in der E-Session, die mal 60 Minuten oder 90 Minuten dauert, die vielleicht eine Lehrkraft am Nachmittag zwischen den Korrekturarbeiten nochmal besucht. Wenn man jetzt hier mal eine halbe Woche ist oder eine ganze Woche ist und sich intensiv auch mit dem Thema beschäftigen kann und in den persönlichen Austausch kommt, das darf man auch nicht vernachlässigen. Auch der informelle Austausch, der jetzt in Online-Formaten natürlich so gut wie gar nicht stattfinden kann, den haben wir hier auch im Haus. Man trifft auch mal Leute aus anderen Schularten. Das ist auf der Ebene natürlich gut adressierbar und auch extrem wertvoll, wird auch sehr geschätzt.
Mhm. Entscheidet das ISB oder das Ministerium über die Rahmenbedingungen beispielsweise, wie viel Fortbildungsverpflichtung es in Bayern gibt?
Das ist eine Entscheidung, die findet am Ministerium statt. Das ist in der Lehrerdienstordnung geregelt und da muss sozusagen dann das auch regelmäßig durch die Lehrkraft dokumentiert werden und die Fortbildungen, die besuchten Fortbildungen nachgewiesen werden.
Und wie ist es derzeit zum Thema irgendwas mit Medien und digitaler Transformation? Gibt es da Fortbildungsvorgaben oder gar Verpflichtungen, das harte Wort zu sagen?
Also es gibt eine Fortbildungsverpflichtung in Bayern ganz allgemeiner Natur von 12 Tagen in 4 Jahren. Mhm. 4 Jahre, weil das immer so der Beurteilungszeitraum auch ist für Lehrkräfte. Es gibt aber jetzt keine thematischen Vorgaben. Das liegt auf der Ebene der Personalführung, in der Verantwortung auch der Schulleiter, die dann im Rahmen der Personalentwicklung schauen müssen, wo ihre Kolleginnen und Kollegen welche Fortbildung besuchen, um das natürlich dann auch passend zur eigenen Schul- und Unterrichtsentwicklung zu haben.
Jetzt war es lange Zeit in meiner Wahrnehmung so, dass alles mit Medien und Digitalisierung immer nicht das Wichtigste, immer eines der wichtigen Themen in Schulen waren, aber deswegen häufig nicht ganz nach vorne kam. Hat sich das durch Corona oder durch eure Ausstattung oder auch durch Vorgaben geändert, dass das jetzt stärker auf der Agenda ist, dass das tatsächlich nicht mehr nur diejenigen, die es interessiert, an Fortbildungen erreicht, sondern tatsächlich ja viel größer in die Breite geht, dass die Angebote in der Breite ankommen?
Nee, ich würde mal sagen, das ist die normative Kraft des Faktischen. Also klar ist die Welt immer zunehmend digitaler und schon lang nicht mehr alleine jetzt nur aufs Digitale beschränkt, sehen ja jetzt immer mehr, wie die Themen auch um sich greifen und wie sich das gar nicht mehr trennen schafft, irgendwie in den digitalen Bereich und in den sonstigen Bereich, falls das immer schon gegangen wäre, dann auch trennen lässt. Also nehmen wir nur das Beispiel auch Medienerziehung, da sind wir ganz stark Social Media drin, da sind wir dann auch ganz stark schon im Bereich Demokratieerziehung drin, da sind wir auch ganz stark im Bereich wie Lehrer- und Schülergesundheit auch gleich mit drinnen. Also da gibt es keine Grenze, wo man sagen kann, das ist jetzt digitale Bildung und das macht man hier und morgen macht man ganz was anderes.
Kann man pauschal sagen, wie stark die Schulleitungen diese Themen setzt und wie sich das gerade verändert?
Das ist schwer, glaube ich, pauschal zu sagen, weil doch jede Schule, jede Schulart, auch das Setting der Schule, ist jetzt mehr eine ländliche Schule oder eine städtische Schule, ganz individuell ist. Und darum liegt es auch in der Verantwortung der Schulleitungen, eine Fortbildungsplanung auch zu machen. Auch bei dem, eingangs auch gesagt, wir sind ja auch für die Qualifizierung schulischer Führungskräfte zuständig und damit auch für die Fortbildung schulischer Führungskräfte zuständig. Bei dem unterstützen wir auch Schulleitungen beispielsweise darin, wie sie diese Aufgabe angehen, Fortbildungsplanungen zu machen.
Gibt es da im ISB Überlegungen, wie man mit dieser Frage umgeht, dass wir halt daher kommen, Medien und Digitalisierung als ein gesondertes Thema betrachtet zu haben und jetzt, wie Johannes Schachaneder gesagt hat, das kaum noch trennen kann, dass das in alle Bereiche mit reingeht?
Ja, da gibt es mehrere Schienen, die in diese Richtung führen. Das eine war das schon erwähnte K+5-Modell, wo man gesagt hat, das ist jetzt eine Rahmenvorgabe oder eine Rahmensetzung. Das hat sicher das Thema auch stark befördert. Wir haben die 1:1-Ausstattungen an den weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 8, wo dann Schulen sich irgendwann Gedanken machen, nehme ich an diesem Programm oder an dieser Maßnahme teil. Und wenn ich dann teilnehme, das ist tatsächlich ja auch eine Entscheidung der Schulfamilie, aber auch dann letztlich eine Entscheidung, hinter der ein Schulleiter, eine Schulleiterin stehen muss und dann die digitale Transformation an der Schule dann auch umsetzen muss. Und dann gehört dazu, okay, welche Lehrkräfte brauchen hier noch einen Fortbildungsbedarf? die sich hier dann fortbilden müssen. Denen muss ich dann auch als Schulleiter die Zeit geben, dass sie auf eine Fortbildung gehen können. Es fällt ja dadurch in der Regel auch Unterricht aus, wenn man zum Beispiel 3 Tage oder eine Halbwoche nach Dillingen kommt. Und wir haben das die eine Schiene, dieses K+5-Modell. Und die andere Schiene, glaube ich, die wir auch jetzt stärker angehen wollen, aus diesem Projekt oder dieser Maßnahme Digitale Schule der Zukunft, diesem Pilotbetrieb zur 1:1-Ausstattung, hatten wir sehr früh in jeder Schulart, in jedem bayerischen Regierungsbezirk Ankerschulen identifiziert. Und diese Ankerschulen, das waren Leuchtturmschulen, Vorreiterschulen, die man immer mal wieder dann, wenn es um gelungene digitale Transformation an Schulen geht, in Vorträgen sieht, bei Vorträgen sieht, auf Veranstaltungen, auf Tagungen sieht, bei Schulversuchen in Bayern teilgenommen haben und da sozusagen auch Vorreiterschulen waren. Und die wollen wir jetzt am ISB auch im nächsten Schuljahr stärker unterstützen und auch von den Ankerschulen, so heißen die, auch lernen, was ist bei euch gut gelaufen, warum hat das bei euch gut funktioniert und was ist davon in eurer Schulart, in eurer Region multiplizierbar und wie könnt ihr hier auch in der Multiplikation sichtbarer werden und hier unterstützen. Und da erarbeiten wir jetzt auch gerade bei unserem ISB ein Konzept dazu, dass wir hier noch stärker in die Fläche kommen. Und das A und O, ich glaube, das ist jetzt der Schritt, wo wir überall auch in Deutschland stehen, ist, wie bringen wir die neuen Rahmensettings, die ja, digitale Wirklichkeit dann auch in das unterrichtliche Geschehen.
Und denkt ihr auch in Fachdidaktik? Ist das
genau,
auch bei euch
eingesetzt? Das war der Übergang. Jetzt haben wir das hervorragend aufeinander abgestimmt. Das war, also es geht um die Fachlichkeit. Wir müssen Unterricht verändern und dann ist es eben nicht jetzt digitale Bildung. Jetzt machen wir ein bisschen digitale Bildung. Ich glaube, spätestens mit, hätte ich jetzt mal gesagt, mit dem Hereinbrechen des Phänomens der künstlichen Intelligenz kann kein Fach sich mehr von den Phänomenen der Digitalität und der Digitalisierung wegducken, hat Auswirkungen auf jegliche Fachlichkeit und letztlich damit auch den Möglichkeiten, die hier entstehen, auf Fachdidaktik. Ich nehme das aber auch nicht mehr so wahr. Ich weiß nicht, wie es dem Johannes geht, aber ich nehme es nicht wahr, dass die Lehrkräfte das nicht wollen. Sie erkennen, da gibt es etwas, das macht meinen Unterricht besser. Das macht vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle meine Unterrichtsvorbereitung leichter. Da wollen wir auch seitens des ISB Unterstützung bieten. Und dann nehme ich eine große Bereitschaft auch der Lehrkräfte wahr, an diesem Veränderungsprozess aktiv mitzuwirken.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Also das sehe ich auch so. Der Bedarf, dabei Unterstützung zu finden, ist, glaube ich, in der Lehrkräfteschaft ganz groß auch. Und gerade auch in den Bereichen künstliche Intelligenz gibt es auch noch sehr viel Unsicherheit. Aber ich glaube schon, dass das Gefühl, vielleicht hat es das mal gegeben vor einigen Jahren, dass man sie irgendwie wegducken kann und das geht schon wieder vorbei, dass derzeit überhaupt nicht mehr auf dem Tablett liegt.
Wie nehmt ihr die Hochschulen und die Fachdidaktiken da wahr?
Ja, das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Also wir haben mit einzelnen Fachdidaktiken sehr gute Kontakte. Ich weiß auch, dass einzelne Fachdidaktiken hier in Bayern auch bei den Schulversuchen der Stiftung Bildungspakt mitwirken. Ich hatte vorhin den Professor Witzke von der Universität Siegen, das ist jetzt nicht in Bayern erwähnt, aber wir haben auch in der Deutschdidaktik bei diesem Schulversuch einen Lehrstuhl dabei. Die Informatikdidaktik haben wir am ISB in sehr engen Kontakt mit an der TU München, die auch für sich klar für das Fach Didaktik sind, die aber auch wahrnehmen, es muss sich grundsätzlich in den Didaktiken etwas ändern. Insofern geht hier sehr viel dann auch wieder, das ist dann Allgemeinpädagogik oder Psychologie über die Zentren für Lehrerbildung allgemein. Aber da nehme ich wahr, in Bayern, auch an der LMU kenne ich ganz konkrete Beispiele, dass hier eine enge Zusammenarbeit auch zwischen den Fachdidaktiken, an der LMU zum Beispiel zwischen Biologie und Deutsch und dem Lehrstuhl für empirische Psychologie stattfindet.
Findet sich das bei euch auch in der Fortbildung dann wieder?
Den fachdidaktischen Einschlag sozusagen.
Ja. Oder umgekehrt, der Einschlag in den Fachdidaktik.
Ja, also das stellt uns natürlich auch hausintern ein bisschen so von Herausforderungen. Wir sind, um kurz nochmal auf die Organisationsstruktur einzugehen, wir sind ein bisschen anders organisiert wie das ISB. Wir sind nämlich nicht nach Schularten organisiert. Wir haben 2 Abteilungen, Fachdidaktik 1 und 2 gewissermaßen. Und haben wir eingangs erwähnt, 2 Abteilungen für digitale Bildung. Und da müssen wir immer gut uns vernetzen, weil die übermäßige Mehrzahl unserer Themen, die wir auf dem Tisch haben, sind Querschnittsthemen. Und das ist natürlich jetzt hausintern schon auch eine gewisse Herausforderung, aber ich sehe es ganz genauso. Wir können nicht auf der einen Seite digitale Bildung machen und auf der anderen Seite dann Fachunterricht. Also das funktioniert nicht. Also
wir haben es ja lange gedacht.
Nee, ich weiß nicht, ob wir das so gedacht haben, aber das kann nicht funktionieren, weil das dem Bedarf der Lehrkräfte einfach nicht gerecht wird. Eine Lehrkraft ist in der Regel für ein Fach oder mehrere Fächer zuständig und die machen Unterricht. und die machen keinen Unterricht digitale Bildung, sondern sie unterrichten in der Regel einfach. Und dann muss das aus Sicht der Lehrkraft zusammengehen. Und das ist absolute Bedarfsorientierung.
Du beschreibst, da gibt es so einen Abstimmungsbedarf. Wie stelle ich mir das ganz praktisch vor? Habt ihr andauernd Besprechungen?
Ja,
erfolgt diese Abstimmung?
In der Tat, wir haben andauernd Besprechungen. Und das ist natürlich, was viel Zeit und Mühe auch kostet, sich da immer gut abzustimmen, um dann auch ein wirklich adressatengerechtes Angebot auf die Beine zu stellen. Ja, das ist richtig.
Oh, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit. Ich habe noch so viel auf meinem Zettel. Aber ich wollte zumindest ein paar Stichworte nochmal ansprechen, die mich nochmal sehr interessiert haben. Wie funktioniert das in Bayern? Es gibt Innovationsteams und eine Beratung Digitale Bildung, BDB. Könnt ihr das Organigramm Bayern für mich einordnen?
Ja, also die Beratung Digitale Bildung ist eine Struktur. Da zeigt sich auch, wie Systeme agil sich transformieren können, die so 2015, 16, 17 entstanden ist und dann auch im Rahmen einer Comeback dann manifestiert wurde, also einer kultusministeriellen Bekanntmachung, und basierte auf einer alten Struktur der Medien- und Informationstechnik, Medienpädagogen, Informationstechnik und Beratungslehrkräfte. Das waren die sogenannten MIPS. Die gab es seit 2000. Und dann hat man festgestellt, wir brauchen hier mehr personelle Ressourcen. Der Johannes hatte vorhin gesagt, es gab Aufwuchs im Bereich der Digitalisierung. Das haben wir auch auf dieser Ebene gemerkt. Also die Beratung Digitale Bildung ist eine Struktur, die auf Ebene der Schulaufsicht, sind in Bayern ein Flächenland, auf den Schulaufsichten angesiedelt ist. Also die gehören zum Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Niederbayern, die gehören zu den Ministerialbeauftragten für Realschulen in Unterfranken. Also an den regionalen Strukturen, die gehören auch zu den Regierungen, wenn es im Bereich der Grundmittel und Förderschulen oder der Berufsschulen ist. Und diese Struktur von ca. 160 Personen ist aufgewachsen. Ursprünglich waren das mal, ich glaube, 120. Sie haben deutlich mehr Zeitressourcen auch bekommen, um in ihrer Arbeit Schulen einerseits medienpädagogisch, wir haben den medienpädagogischen Berater eingeführt, den MBDB, und den informationstechnischen, den IBDB. Und diese Beratungslehrkräfte sind zwei Personen auf Ebene eines Regierungsbezirks, die die Schulen bei der Transformation unterstützen sollen. Und am Anfang war so der Gedanke, naja, das sind jetzt Fachexperten Medienpädagogik, Fachexperten Informations- oder IT- und Ausstattungstechnik, aber es sind keine Prozessexperten. Und dann kamen zu diesen beiden Personen noch die Schulentwicklungsmoderatoren, die es auch auf Ebene der Schulaufsicht schon gab, hinzu, die einen solchen Prozess begleiten sollten. Und das waren dann die sogenannten Inno-Teams oder Innovationsteams für digitale Bildung. Und die wurden auch von den Kollegen hier an der Alp koordiniert. Diese Inno-Teams, gab es hier auch Tagungen, wo man denen dann gesagt hat, so, was sind die Themen, was steht an. Und was die BDBs betrifft, die werden hier auch an der Akademie koordiniert. Wir geben denen vom ISB aus den Materialien, die Konzepte, das K+5. Und das sind unsere ersten Multiplikatoren auf der regionalen Ebene.
Die haben auch eine Besprechung?
Die sind oft an Schulen vor Ort. Also ich kenne BDBs, die gehen morgens, die haben ein sehr breites Spektrum. Die sind für Schüler, für Lehrer, sogar für Eltern als Ansprechpartner zuständig. Ich kenne BDBs, die gehen morgens in die Schule, veranstalten medienpädagogische oder dann in dem Fall insbesondere medienerzieherische Maßnahmen oder Konzepte mit Schülern, sind nachmittags in der Lehrerfortbildung und abends ist dann noch ein Elternabend. Also diese Settings gab es dann tatsächlich, ja. Und insofern bleibt da bei dem Setting nicht viel Zeit für Besprechungen, aber die müssen natürlich auch koordiniert werden. Das erfolgt durch das Staatsministerium zentral auch. Die werden auch fachlich begleitet durch die Akademie, wo sie angedockt sind, und die werden vom ISB auch dann mit Materialien, Multiplikationsmaterialien versorgt. Und das ist natürlich auch mit Abstimmungsbedarf verbunden.
Das ist auch eine ganz klassische Akademieaufgabe. Wir haben in vielen Bereichen auch immer die Aufgabe der Betreuung fester Gruppen, wo gewisse Kollegen dann auch bei uns im Haus zuständig sind. Und die Gruppe der BDBs ist eben eine solche Gruppe. Da liegt eben, Matthias hat es gerade ja schon erwähnt, die Aufgabe der fachlichen Koordinierung bei der Akademie. Und die durchlaufen auch eine umfangreiche Qualifizierung. Also die MBDBs beispielsweise, die müssen auch ein Medienpädagogikstudium absolvieren. Die IBDBs, also die informationstechnischen Berater, bekommen sehr viel Fortbildung im Bereich eben der Informationstechnik, weil die gerade auch in den letzten Jahren, wo die Digitalpaktmittel in die IT-Schulausstattung geflossen ist, natürlich auch technisch gute Kenntnisse brauchen, weil auch die Beratung der Sachaufwandsträger eben zur Beschaffung zu ihren Aufgaben gehört hat. Und da muss man sich schon auch mit einem ITler eines Landratsamts auf Augenhöhe unterhalten können. Und die Vorbereitung für solche Aufgaben, die liegt bei der Akademie. Die haben auch jährlich bei uns eine Tagung im Herbst. Und wir haben auch eine Kollegin und einen Kollegen, die in ihren Aufgaben genau die Betreuung dieser Personengruppe auch haben.
Meine Wahrnehmung von außen ist jetzt, dass diese ganzen Fragen der digitalen Transformation ein großer Treiber, fast einen Zwang für Zusammenarbeit auslösen. Wie würdet ihr jetzt so auf dem Endspurt unseres Podcasts sagen, Ist das sozusagen was, wo ihr insgesamt denkt, das ist wirklich mühsam, man kommt da schwierig voran? Oder wo seht ihr da auch die Möglichkeiten, dass insgesamt nicht nur einfach eine neue Technik eingeführt wird, sondern ihr weiterkommt in der Qualität von Lernen und Schule?
Ich hole vielleicht eine Sekunde aus. Die Lehrerausbildung oder Lehrkräfte sind schon in ihrem Klassenzimmer allein. Und man könnte den Eindruck haben, es ist so ein bisschen ein Einzelkämpfertum. Und ich glaube, was Digitalisierung auch stark unterstützt hat oder die digitale Transformation an den Schulen ist, dass der Lehrer sich nicht mehr als Einzelkämpfer wahrnimmt. Dass man Kollegen hat, mit denen man Materialien tauschen kann, von denen man gute Ideen, ich will jetzt nicht sagen abschauen, aber adaptieren kann und sagen, oh, das ist eigentlich gar nicht schlecht, die Methode setze ich auch mal ein, aber ich passe die für mich und für meine Klasse noch so und so an. Und das führt doch zu einer Verbesserung und zu einer höheren Qualität von Unterricht. Und das gilt auf Systemebene genauso wie auf Unterrichtsebene. Also wenn hier mehrere kluge, kreative und engagierte Köpfe diese zusammenstecken, dann kommt da am Ende auch in der Regel immer was Besseres raus. Und das Mühsame, das muss man in Kauf nehmen. Ich glaube aber auch, dass es vor allem am Anfang vielleicht anstrengend ist, bis sich Prozesse und Strukturen, sage ich mal, eingerenkt haben. Aber wenn es dann, wie zum Beispiel Johannes hat es genannt, die Schule Digitaltage, wenn es dann quasi schon ein bisschen eine Routine ist, dann ist es auch eine Arbeitserleichterung.
Ja, das klang jetzt so, Zusammenarbeit ist mühsam, als wäre das was Lästiges, wo man mal so durch muss.
Mein Vorurteil ist jetzt, dass selten Leute ins Büro kommen und sagen, den ganzen Tag nur Besprechungen, das wird richtig produktiv heute.
Das mag sein, aber wenn man den ganzen Tag Besprechungen hat, hat man vielleicht auch die Chance, den ganzen Tag sich gegenseitig zu befruchten. Also das ist schon auch was Positives. Und natürlich ist das anstrengend, ohne Frage. Wir sind ja auch in der Arbeit und nicht im Urlaub. Also es ist schon klar, dass Arbeit auch anstrengend ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und es ist immer gut und gewinnbringend, miteinander jeweils die Expertise auch des anderen dann auch nutzbar zu machen. Und das gilt nicht nur jetzt in unserem Kontext, jetzt im Kontext unserer beiden Landesinstitute, sondern das gilt genauso kleinen in Anführungszeichen, wenn ich das mal so sagen darf, in den Kollegien, in den Lehrerzimmern. Matthias hat es ja gerade beschrieben. Da wollen wir ja hin, dass auch Lehrkräfte in ihrem Arbeitsumfeld das Zusammenarbeiten als gewinnbringend erleben und nicht irgendwie als Mühe und aufoktroyiert.
Das ist schon ein guter Schluss, aber ich möchte euch noch die Chance lassen, irgendwas zu sagen, was in diesem Podcast unbedingt gesagt werden muss, bevor wir zum Ende kommen. Habt ihr da irgendwas auf eurem Zettel gesagt? Nee, vorher dürfen wir die Aufnahme nicht beenden.
Ja, es geht um Haltung, glaube ich. Wir haben es jetzt gerade eben im letzten Beitrag gesagt. Es geht um Haltung. Ich glaube, Mut, die eine oder andere Mühe in Kauf zu nehmen, um damit dann auch Qualität insgesamt zu verbessern auf allen Ebenen, die systemische, die schulische oder auch die unterrichtliche Ebene. Das lohnt sich. Und wir haben einen Gegner, der ist die Zeit. Denn die digitale Transformation, so scheint es ja auch, und das künstliche Intelligenz unterstreicht es ja nochmal, die entwickelt sich in einem rasanten Tempo weiter. Und da ist das auch eine Herausforderung für Systeme, für Schulen, für den Unterricht, hier Schritt zu halten. Aber es lohnt sich. Ich hätte jetzt fast gesagt, es hilft ja nichts. Wir müssen unsere Schülerinnen und Schüler für die Welt von morgen vorbereiten. Und ich kann nur auch sagen, Blick weiten, sich informieren. Es gibt unzählige Materialien auf unserem MEBIS-Magazin des ISB. Es gibt Fachfortbildungen hier an der Akademie. Den Blick weiten, um auf das, was da kommt, gut vorbereitet zu sein, und zwar mit optimistischer Grundhaltung.
Das, was du eben erwähnt hast, das MEBIS-Magazin, ist es auch von außerhalb von Bayern zugänglich?
Ja,
dann verlinken wir es in den Shownotes.
Da hätte ich gleich noch was zum Verlinken. Wir machen nämlich auch Podcasts an der Akademie, die können wir auch gerne in den Shownotes verlinken.
Das machen wir.
Kurzer Werbeblock. Aber jetzt, um in die Abschlussrunde auch nochmal einzusteigen, ich glaube, es ist immer auch ganz wichtig, dass wir uns immer darauf, also gerade auch wir hier in den Instituten, die wir ja nicht täglich mehr mit Schülern auch zu tun haben, uns immer auch wieder bewusst machen, wofür machen wir denn das Ganze? Also letztendlich geht es um Schülerinnen und Schüler, die jeden Tag um 8 Uhr in der Schule stehen und wo dann ein Lehrer auch ins Klassenzimmer kommt. Und unsere Aufgabe ist es eben, die Lehrkraft bestmöglich bei dem zu unterstützen, was täglich auf sie zukommt. Und was auf sie zukommt, wird natürlich bestimmt von der Welt da draußen, wenn man so will. Und die ist halt jetzt nun mal, das muss man jetzt an der Stelle eigentlich gar nicht mehr sagen, aber die ist halt jetzt nun mal eine andere und wird auch zunehmend eine andere werden. Und da müssen wir halt gut Schritt halten.
Ganz herzlichen Dank, Johannes Schachaneder und Matthias Stein.
Sehr gerne, danke.
Auch aus dem Studio hier in Hamburg nochmal herzlichen Dank. Wir haben ein Video verlinkt in unseren Shownotes, und zwar hat uns quasi der Hausherr dieses Studios, in dem wir saßen, fort nochmal rumgeführt durch ganz, ganz viele verschiedene Räume, von historisch bis ganz modern. Das ist der Benjamin Ben Pauluschke, der leitet die Stabsstelle Medienpädagogik Didaktik Dazu gehören E-Sessions, die dort veranstaltet werden. Dazu gehört die fachliche Leitung inklusive der Leitung für das Albstudio und für das Filmteam. Das Ganze verlinkt in den Shownotes oder wenn ihr auf YouTube schaut nach lern.digital. Wir sprechen über Medienkompetenz, beziehungsweise ihr sprecht all diejenigen, die uns eine Sprachnachricht geschickt haben, nämlich für unsere Rubrik Lern Level Up. Unsere Frage für diese Folge lautete: Hat sich dein Bild davon, was Medienkompetenz bedeutet, in den letzten Jahren verändert? Und falls ja, wodurch?
Hallo, hier ist Joscha Falk. Ich bin Lehrer, Fortbildner und Schulentwickler aus Bayern. Mein Bild von Medienkompetenz weitet sich von Jahr zu Jahr aus, weil immer mehr dazugehört. Durch KI steigt der Anspruch, Dinge kritisch einordnen zu können, Fakes zu erkennen und verantwortungsvoll mit einer mächtigen Technologie umzugehen. Epistemische Kompetenz wird in diesem Zusammenhang wichtiger. Wir müssen hinterfragen, ob Informationen plausibel sind, in welche Kontexte etwas einzuordnen ist und welchen Informationen wir aus welchen Quellen trauen können. Deshalb reicht es nicht, KI-Outputs zu hinterfragen. Wir müssen Schülerinnen und Schülern beibringen, sich selbst zu fragen: Weiß ich das eigentlich oder glaube ich es nur, weil es plausibel klingt?
Ja, mein Verständnis von Medienkompetenz hat sich in den letzten Jahren schon stark verschoben. Vielleicht komme ich auch so aus der Ecke, dass ich Medienkompetenz lange oder früher eher als ein Bündel von Fähigkeiten gesehen habe, das man Schülerinnen und Schülern beibringt. Heute würde ich viel klarer sagen, Medienkompetenz ist etwas, was wir als ganzes System, als ganze Schule leben müssen. Geprägt hat mich da, glaube ich, vor allem, wie sehr digitale Räume in den letzten Jahrzehnten unsere Kommunikationskultur verändern. Wie herausfordernd ist, für jeden, aber eben auch insbesondere für junge Menschen ist, sich darin sicher, respektvoll und vor allen Dingen auch kritisch zu bewegen. Also insofern bedeutet Medienkompetenz für mich inzwischen eher so etwas wie Orientierung geben können. Wie erkenne ich Manipulation? Wie schütze ich meine Integrität? Was heißt Datensouveränität? Wie bleibe ich dialogfähig in digitalen Konflikten? Also rund um Medienbildung ist kein Fach, sondern eine gemeinsame Verantwortung. Und sie entsteht in der Schulkultur und in der Art, wie wir alle miteinander kommunizieren.
Hier ist Christine van der Meer, Lehrerin und Schulentwicklerin aus Brandenburg. Ja, das Bild der Medienkompetenz hat sich sehr deutlich verändert. Früher habe ich Medienkompetenz vor allem als Bedienkompetenz verstanden. Also wie nutze ich ein Tablet, wie recherchiere ich richtig, wie erkenne ich Fake News? Heute sehe ich Medienkompetenz als Lernkompetenz in einer digitalen Welt. Es geht um kritisches Denken, um Selbststeuerung, um die Fähigkeit, mit KI reflektiert zusammenzuarbeiten. Medienkompetenz bedeutet für mich inzwischen, digitale Systeme zu verstehen, ihre Grenzen zu kennen und sie verantwortungsvoll für das eigene Lernen einzusetzen. Das verändert auch Unterricht, weil wir stärker Prozesse begleiten und weniger nur Ergebnisse bewerten.
Hier spricht Nele, ich bin Pädagogin im E-Bildungslabor und meine Perspektive auf Medienkompetenz hat sich in den letzten Jahren stark verändert, nämlich weg von der Medienkompetenz, die man, was man vielleicht sagen würde, nur so ein bisschen die Oberfläche kratzt, hin zu einer auch stärker systemischen Betrachtung von digitalen Entwicklungen. Was meine ich damit? Also an der Oberfläche kratzen klingt vielleicht auch ein bisschen böse und man muss ja auch berechtigterweise sagen, dass in Medienkompetenzmodellen meistens immer auch die Gestaltungsebene mit drin ist. Also nicht nur, wie nutze ich Medien und wie verstehe ich sie, sondern auch, wie kann ich digitale Medien gestalten. Trotz alledem habe ich ganz oft den Eindruck, dass dieses Gestalten an der Oberfläche blieb. Also dann geht es eben um solche Fragen wie, wie kann ich einen schönen Podcast erstellen oder einen Blog oder jetzt eben auch meinetwegen in Interaktion mit KI-Modellen ein lustiges Video. Aber systemische Betrachtung und nicht an der Oberfläche kratzen und dann zu einer Gestaltung bekommen, würde für mich viel, viel mehr noch bedeuten, auch das in den Blick zu nehmen, was unterhalb von dem sichtbaren Teil des Eisbergs ist, nämlich sowas wie die ganze digitale Infrastruktur, sowas wie Interessen und Machtverhältnisse, die auch hinter digitalen Technologien sich verbergen. Und das wäre für mich in der Folge dann die Herausforderung oder die Notwendigkeit, von der klassischen Medienkompetenz zu was zu kommen, was ich jetzt mal als Arbeitsbegriff als eine gemeinwohlorientierte Digitalpädagogik bezeichnet habe. Also eine Pädagogik, die Menschen dazu ermächtigt, für eine gemeinwohlorientierte Digitalisierung Verantwortung zu übernehmen.
Wir hörten Sprachnachrichten von Joscha Falk, von Mirle Ziakmala, von Christine van der Meer, von Nele Hirsch. Allen herzlichen Dank. In unserer Rubrik Hashtag trotzdem wird heute die Alb-Freistunde vorgestellt. Freistunde klingt nach Nichtstun, ist aber genau das Gegenteil, das Ausnutzen einer Stunde für ein Fortbildungsformat. Und wenn zu Beginn erstmal von Muffins oder Torten die Rede ist, täuscht das ein Stück weit darüber hinweg, dass es inhaltlich sehr, sehr interessant ist, was dieses Format angeht. Das bringen uns zwei Kolleginnen nahe, die es wissen müssen, weil sie haben es erfunden und sie setzen es um und zwar sehr erfolgreich. Das sind Katrin Grün und Melissa Schneider. Beide arbeiten in der Alp Dillingen. Katrin Grün im Bereich Qualitätsentwicklung und Lehrkräftefortbildung, Melissa Schneider für Deutsch und Englisch als Fächer. Los geht's!
Als ich das erste Mal was über dieses Projekt gehört habe, war das der Satz Muffins statt Prinzregententorte. Das klingt jetzt eher nach einer Konditorenfortbildung als nach einem Angebot für eine Reitschule. Was hat es damit auf sich?
Das hat sich so ein bisschen als Metapher eingebürgert für unser Freistundenkonzept. Denn als wir unsere erste Freistunde gemacht haben, da entstand diese Idee mehr oder weniger bei Kaffee und Kuchen. Und auch weil wir ein Format gesucht haben, wie wir so aktuelle, tagesaktuelle Inhalte schnell an Lehrkräfte transportieren. Konkret ging es da um Amanda Gorman, da können wir später vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Und uns schwebte irgendwie so ein Online-Format vor und das war im Januar 21, glaube ich. Und es gab da schon Online-Formate hier an der Alp, aber eben, die waren alle so lange Kurse und wir wollten irgendwie was Kleines, Kurzes. Und dann habe ich immer gesagt, diese langen Kurse, das ist wie so, ja, weiß ich nicht, Schwarzwälder Kirschtorte, die bayerische Torte wäre dann die Prinzregententorte dafür. Und wir wollten nicht so eine große Torte, es ist so aufwendig in der Vorbereitung und auch so, liegt dann schwer im Magen. Wir wollten Muffins, was Kleines, was schnell geht, was man schnell konsumieren und essen kann. Und ja, so ist unsere Freistundenidee geboren.
Melissa, warum heißt das Freistunde?
Ja, das war dann quasi der weitere Analogieschluss bei Kaffee und Kuchen. Der Muffin ist schnell gegessen. Die Freistunde soll auch schnell von unseren Teilnehmenden konsumiert werden können. Und wann haben Lehrkräfte mal unter dem Tag Zeit? In einer Freistunde. Mir gesagt, das Format soll genau so lang sein, dass sie in einer Freistunde sich gut in ein neues Thema einarbeiten können, kreative Ideen bekommen. Aber dann wird der Muffin vielleicht zum Cupcake mit so einer kleinen Sahne und einer Kirsche obendrauf. Noch kuratierte Links und weiterführende Ideen dazu, damit die Kolleginnen und Kollegen sich weiter informieren können, wenn sie Lust dazu haben. Dann dauert es vielleicht keine Freistunde mehr.
Katrin, wie sieht so ein beispielhaftes Format dann aus Sicht von einer Kollegin aus, die sagt, ich habe jetzt mal eine Stunde Zeit?
Ja, also der klassische Verlauf wäre, man findet ein Thema, für das man sich interessiert, haben wir verschiedene Ausschreibungsplattformen, bewirbt sich dann, kriegt auch direkt den Zugangslink und landet dann eben auf dieser Online-Oberfläche. Die ist sehr nutzerfreundlich gestaltet. Also ich habe versucht damals schon, also von der ersten Freistunde an, auf eine ganz klare Nutzerführung zu setzen, dass auch Leute, die jetzt wenig Erfahrung im Online-Raum haben, sich gut zurechtfinden damit. Ja, und dann startet man den Kurs und da geht es dann um ein bestimmtes Thema. Wie gesagt, die erste Freistunde war Amanda Gorman, aber wir haben jetzt auch ganz aktuell, ist zum Beispiel eine zum Ramadan, die existiert auch schon ein bisschen länger und ein ganz, ganz breites Themenspektrum. Es gibt welche zu Weihnachten und zu Halloween. Und eben dann, ja, man startet das und was diese Freistunden verbindet, ist immer das gleiche didaktische Konzept. Es gibt einen kurzen Einstieg, der schon so ein bisschen auf dieses Thema hinführt. Dann geht es in aller Regel einen Theorieteil, wo man so ein bisschen Background kriegt. Und dann aber eben auch einen gleichwertig langen Bereich, in der Regel mit Unterrichtsideen, wo schon ja ganz konkrete Sachen verlinkt sind oder schon konkrete Arbeitsanregungen gegeben werden, was man dann in der Klasse durchführen kann. Und ja, der vierte Block von jeder Freistunde ist dann, wenn es sich anbietet, dass wir irgendwie die Teilnehmenden nochmal ein bisschen ins Boot holen mit einem kleinen Quiz oder manchmal gibt es einfach auch so Online-Pinnwände, wo die selber Ideen veröffentlichen können und das sind jetzt über die Jahre hinweg wirklich tolle Sammlungen entstanden schon.
Das ist ein geschützter Raum, aber man kann da rein, du hast eben gesagt, man bewirbt sich, aber das ist kein Auswahlverfahren, sondern weil es nicht ganz öffentlich ist.
Nee, das hat einfach mit unserer Lehrgangsverwaltung zu tun, weil die laufen ja ganz normal als Lehrgänge bei uns.
Was sind also die Themen, die über die Jahre sich als funktioniert gut herausgestellt haben? Gerne auch vielleicht Negativbeispiele, lernt man ja auch von. Das funktioniert nicht gut.
Aber was tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, sind solche Seasonal Topics. Katrin hat auch schon gerade, das sind auch so meine Lieblinge mit Halloween und Weihnachten. Solche Dinge funktionieren sehr, sehr gut. Auch so aktuelle Anlässe wie Amanda Gorman oder unsere meist überarbeitete Freistunde zu den Royals. Da war dann richtig Bewegung drin, aber das war eigentlich auch das Schöne an dem Format, dass wir austauschen konnten und gleich wieder neu anbieten, als die Queen gestorben ist, als Charles dann König wurde. Da waren wir quasi fast live mit dabei und haben gutes Unterrichtsmaterial oder auch gute Links für die Kollegen rausgesucht.
Mhm. Ja, Melissa, du hast jetzt auch ein paar Themen schon angesprochen. Wir kommen sehr aus den Fremdsprachen. Mhm. Unser Herz schlägt einfach dafür, das merkt man. Es gibt aber eine ganz breite Themenpalette, also bis hin zu heißen Eisen. Also es gibt auch eine Freistunde zum Thema Antisemitismus, eine zum Thema Rassismus. Ich glaube, Fake News haben wir dabei, Zeitmanagement haben wir dabei. Und wo eine ganz eigene Freistundenserie entstanden ist, ist musikalische Freistunden. Wir haben da einen Kollegen im Haus, der da sehr umtriebig ist und ein tolles Redaktionsteam hat. Und für den Musikunterricht gibt es da mittlerweile eine ganz eigene Fundgrube auch.
Und das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Sache, dass das, was wir sozusagen losgetreten haben bei Kaffee und Kuchen, dass da jetzt so viele Kollegen mitmachen und aufspringen und dass wir jetzt dadurch fast, ich glaube, durch die ganze Akademie durch Freistunden in fast allen Fächern anbieten können.
Wie groß ist das? Wie groß kann ich mir das vorstellen als Katalog, als auch für wie viele Menschen gehen da so in eine Freistunde mit der Zeit rein?
Puh. Also ich habe so ein bisschen 90er-Jahre-Style bei jeder Freistunde auch so einen Nutzerzähler oder so, wie heißt denn das, was es früher bei den Webseiten gab, Besucherzähler.
Ja, ja.
Da hat man nämlich ganz schnell einen Überblick. Man kann es nicht mehr so ganz genau rekonstruieren, weil unsere Lernplattform mittlerweile umgezogen ist. Aber wir hatten eine Freistunde damals, als der Ukraine-Krieg losging. Das war natürlich, da war man ganz schnell im vierstelligen Bereich an Nutzerzahlen. Ansonsten ist es immer ein bisschen themenabhängig und bewerbungsabhängig. Zeitmanagement kam jetzt neulich mal wieder auf. Ich habe ja den Themenbereich quasi an meinen Nachfolger im E-Learning abgegeben. Deswegen bin ich nicht mehr so sehr drin. Aber beim Zeitmanagement waren es jetzt 500 Leute, die eingeschrieben waren, als ich das letzte Mal reingeschaut habe.
Und sind die auf Dauer verfügbar oder nehmt ihr dann auch welche raus aus dem Katalog, wenn ihr sagt, ist jetzt nicht mehr aktuell? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, sie werden entweder aktualisiert, also man sagt, das Thema ist es wert, aktualisiert zu werden. Sowas wie jetzt unsere Fremdsprachenbeispiele, die man einfach immer im Unterricht auch wieder braucht, die lassen wir dann drin und die werden dann überarbeitet. Aber es gibt natürlich auch Themen, wo man sagt, das war jetzt nett, aber das ist jetzt mehr so eine Eintagsfliege oder das war jetzt ein besonders brennendes Thema für eine kurze Zeit, dann nehmen wir es raus. Oder wir spielen manche Sachen auch nur saisonal. Also wenn zum Beispiel die Freistunde zu Weihnachten oder so, die taucht dann auch wirklich nur auf, wenn es sich dann lohnt und Weihnachten ist.
Genau.
Vielleicht ganz kurz, soll nicht der Schwerpunkt werden, was ist die technische Plattform dahinter?
Moodle.
Das war denkbar kurz beantwortet. Und alle Informationen glaube ich dabei für Leute, die...
In Kombination mit einem anderen Autorentool sollte man vielleicht noch dazu sagen, aber ja, die Grundvoraussetzung, Moodle.
Ihr müsst euch nicht selbst loben, weil ihr habt schon mal einen Preis dafür gekriegt. Ja. Was war das für ein Preis und was wurde gelobt?
Ja, wir haben den Comenius Edo Media Award bekommen. Da haben wir uns sehr, sehr darüber gefreut, weil wir so als Damen-Ideen-Doppel in dieser Medienwelt dafür ausgezeichnet wurden, diese Muffin-Idee gehabt zu haben. Ja, und genau das wurde eigentlich ausgezeichnet, oder Katrin, wenn ich mich richtig erinnere?
Genau.
Diese Knappheit, Kompaktheit.
Ja, die Kompaktheit des Formats, die einfache Bedienbarkeit, generell eben auch die Idee dahinter, dass das Format ermöglicht, aktuelle Themen schnell zu kommunizieren.
Jetzt habt ihr, glaube ich, schon so ein bisschen die Antwort damit auf meine Frage weggenommen, warum funktioniert das trotzdem? Weil man hat ja schon irgendwie den Eindruck, dass eher im Alltag, gerade in der Schule, der Druck so groß ist, dass man sich, um sich mal extra eine Stunde Zeit zu nehmen, das könnte ja auch Extrastunde statt Freistunde heißen, eigentlich die Bedingungen schwieriger werden. Warum ist euer Eindruck, funktioniert das trotzdem oder vielleicht gerade deswegen?
Eigentlich ist es nur eine Stunde. Wenn man bedenkt, was so unsere Lehrkräfte alles leisten den ganzen Tag, dann ist eine Stunde gar nicht so viel Aufwand. Und das Gute an den Freistunden ist, dass sie länger zur Verfügung stehen. Also sie müssen jetzt nicht vorne anfangen und hinten aufhören. Und es läuft dann so eine imaginative Stoppuhr durch und sagt, und jetzt ist die Stunde rum und jetzt musst du fertig sein. Sondern sie können einfach mal ein Kapitel anschauen oder nur ein halbes. Und dann können sie einfach wieder aufhören und am nächsten Abend, wenn sie Zeit haben, auf dem Sofa die nächste Idee angehen. Und ich glaube, dieses asynchrone Arbeiten, wie es gerade in den Tag passt, ist eigentlich das, was das Format dann auch so reizvoll macht.
Also mein Trotzdem ist auch so ein bisschen, es ist trotzdem entstanden. Wir haben uns nicht aufhalten lassen von dem, was schon da war und haben gesagt, wir müssen unsere Idee dem beugen und anpassen, sondern wir haben uns wirklich auf die Suche gemacht nach was Neuem, ohne dass wir jetzt angefangen haben, erstmal ein großes Konzept zu schreiben, sondern wir waren eigentlich sofort drin in der Praxis. Also vom Layout bis zum Logo bis zur Idee, das war alles ganz schnell geboren und das hat sich irgendwie bewährt, ja.
Vielleicht noch ganz kurz auch da zur Ursprungsgeschichte. Ich habe gelesen quasi in den Vorgeschichten, es gab oder gibt immer noch hier in der Alpdilling ein ELKO. Mhm. Was ist das?
Das ist das E-Learning-Kompetenzzentrum. Das ist eigentlich eine super gute Sache. Wir haben sozusagen unseren eigenen E-Learning-Support im Haus und ja, da war ich einige Jahre tätig und dann haben wir uns irgendwie gefunden und haben das dann eben so als Team auch vorangebracht.
Und das ELKO gibt es aber weiter?
Das ELKO gibt es weiter, ja.
Die machen ohne euch weiter?
Die machen, ja, in dem Fall jetzt auch ohne mich, ja. Und die machen schon auch noch längere und umfangreiche Kurse. Wie gesagt, die Freistunde ist ja ein Format in diesem Spektrum.
Gibt es was wir zur Freistunde noch sagen sollten?
Danke, Amanda Gorman.
Ja.
Das müssen wir am Ende jetzt schon noch auflösen. Was war denn das Erste und was war der Anlass?
Das war, du sagst immer, die Mutter aller Freistunden. Hä? Unsere allererste Idee, denn wir haben beide die Inauguration von Joe Biden gesehen, wir haben beide Amanda Gorman da gesehen und haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich grandios für den Englischunterricht. Das müssten wir unbedingt möglichst schnell an unsere Kolleginnen und Kollegen kommunizieren können. Zumal auf den amerikanischen und angelsächsischen Seiten super Unterrichtsmaterial dazu angeboten wurde, auch sehr, sehr schnell. Und dann ging's los. Wie machen wir es denn eigentlich am besten? Wie kriegen wir das schnell und schlank an die Kolleginnen und Kollegen?
Und was hat Amanda Gorman da gemacht, falls die nicht mehr ganz genau wissen, was bei der Veranstaltung stattgefunden hat?
Gedicht performt. Das war so eine Art Mini-Poetry-Slam, ist das richtig? Kurz zur Fachfrage.
Wahrscheinlich das, vielleicht das meistgehörte Gedicht der letzten.
Ja, The Hill We Climb.
Ja, tolle Sache. Kann man reingucken, ist übrigens in der Freistunde drin.
Das können nur Lehrkräfte aus Bayern angucken, richtig?
Das ist.
Aber das Video können wir ja trotzdem in den Show Notes verlinken.
Genau.
Alles klar. Ganz, ganz herzlichen Dank euch für eure Arbeit und dass wir daran teilhaben durften an Katrin Grün und Melissa Schneider.
Dankeschön, dass wir dabei sein durften.
Danke. Fürs trotzdem.
In unseren Shownotes findet ihr Links zum Beispiel zur Freistunde in Dillingen und zum im Gespräch erwähnten Gedicht. Damit sind wir für heute in dieser Folge am Ende unseres kleinen Podcasts angekommen, aber das muss noch nicht das Ende der Beschäftigung mit dem Thema sein. Schaut doch bitte mal auf lern.digital, auf die umfassende Materialsammlung, die da inzwischen entstanden ist, von ganz, ganz vielen Projekten im Kompetenzverbund Lern Digital. Nicht nur, aber auch aus Bayern. Wenn ihr von uns hören wollt, abonniert bitte unseren Newsletter. Den gibt es über lern.digital. Genauso wie es bei lern.digital auf Social Media tolle Ergebnisse gibt, nämlich unsere Kanäle auf LinkedIn, auf YouTube und auf Instagram. Wir haben noch eine Podcast-Folge vor uns. Wir fahren nach Niedersachsen, wo wir bei einer Tagung zu Gast sind, wo sich ganz viele unterschiedliche Akteure zusammensetzen, um über offene KI in der Bildung zu sprechen. Das alles in der nächsten Folge von Welle Lern Digital, überall dort, wo es Podcasts gibt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.